ARD Sounds.
Afghanistan ist betroffen von einer der größten humanitären Krisen weltweit, kann man im Moment sagen. Das betrifft natürlich die schlechte wirtschaftliche Lage, aber auch verschiedene Klimaschocks, also Dürre, aber auch Erdbeben oder zum Beispiel auch der Grenzkonflikt zu Pakistan. Also da sehe ich in nächster Zeit sehr düstere Aussichten.
Sagt Veronika Staudacher, Leiterin des Caritas-Büros in Afghanistans Hauptstadt Kabul.
Heute, vor 5 Jahren, haben die islamistischen Taliban die Macht ergriffen. Hilfswerke warnen vor der katastrophalen humanitären Lage im Land.
Wir blicken genauer darauf, was sich für die Bevölkerung geändert hat, besonders für Frauen in Afghanistan, deren Grundrechte massiv eingeschränkt sind.
Thema im Podcast außerdem der Iran-Krieg. US-Präsident Trump hat wieder einmal eine Drohung ausgesprochen. Diesmal geht es um die Straße von Hormuz, die er zu US-Territorium erklären will. Hallo, ich bin Pascal Küpper aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Und ich bin Astrid Fietz. Hier ist die neue Folge von Machtfragen, das sicherheitspolitische Update, am 15. August um 15 Uhr. In der afghanischen Hauptstadt Kabul sind viele Taliban-Fahnen zu sehen. Die Islamisten feiern den 15. August. Heute vor 5 Jahren haben sie in einer Blitzoffensive Kabul eingenommen und ihr islamisches Emirat Afghanistan ausgerufen.
Ja, und da fragt man sich jetzt natürlich, wie kann man sich die Szenerie heute da im Land und auch in Kabul vorstellen? Genau das haben wir Markus Spieker in Kabul gefragt.
Die Taliban reden ja vom Victory Day oder vom, Zitat, stolzen Tag des 15. August. Denn vor 5 Jahren an diesem Tag übernahmen sie in Afghanistan faktisch die Macht. Zu diesem Anlass ist die ganze Stadt ja ein Taliban-Fahnenmeer, also weißer Grund und darauf in schwarz das islamische Glaubensbekenntnis. Auch viele Autos fahren mit so einer Dekoration rum und es gibt eine hohe Sicherheitspräsenz und dazu natürlich verschiedene Festivitäten, vor allem die Zentralfeier mit über 1000 Teilnehmern. Anders als in den Vorjahren soll auch was für die ganz normale Bevölkerung dabei sein zum Feiern. Mir erschließt sich allerdings noch nicht richtig was, denn Familien können zum Beispiel gar nicht in normale Parks gehen, denn Frauen sind da ja nicht zugelassen.
Ja, wie wir schon im Podcast gestern aufgezeigt haben, der Großteil der afghanischen Bevölkerung hat überhaupt nichts zu feiern.
Absolut nicht. Die humanitäre Lage ist katastrophal und wird sich auch weiter verschlechtern. Davon geht die Welthungerhilfe zumindest aus. Viele Gesundheitseinrichtungen sind schon geschlossen worden, seit die Taliban die Macht ergriffen haben. Denn internationale Organisationen mussten ihre Hilfe drastisch zurückfahren. Die Frage deshalb auch an Markus Spieker, gibt es denn trotzdem Afghaninnen und Afghanen, die mitfeiern, also für die sich etwas zum Positiven gewendet hat?
Also Feierstimmung bei allen, das kann man definitiv nicht sagen. Was die meisten einräumen, ist, dass die Sicherheitslage sich verbessert hat, denn die, von denen damals die größte Terrorgefahr ausging, sind jetzt ja die neuen Machthaber. Man schätzt, dass nur ungefähr so 10% der Bevölkerung wirklich so voll auf Taliban-Linie sind und der Rest freut sich am freien Tag, denn normalerweise ist der Samstag ja ein Arbeitstag, oder nimmt das ganze Achselzucken zur Kenntnis oder trauert eben über die massiven Verschlechterungen, die es in vielen Lebensbereichen gegeben hat. Vor allem eben für die Frauen, die nicht allein aus dem Haus dürfen, die nicht ohne männliche Begleitung reisen dürfen, die keine Schule nach der 6. Klasse besuchen dürfen, um nur ein paar der vielen Einschränkungen da zu nennen. Also die trauern bestimmt eher, als dass sie feiern.
Und dann nochmal der Blick auf die Sicherheitslage konkret. Wie ist die denn zum Beispiel für einen Journalisten aus dem Westen? Kann der sich aktuell frei bewegen?
Tatsächlich kann man sich auch als Journalist hier relativ frei bewegen, wenn man sich vorher die Genehmigungen abgeholt hat, die man braucht. Also neben dem Visum braucht man für Kabul und auch für jede weitere Stadt, die man besichtigen will, so eine offizielle Genehmigung. Wenn man die hat, kann man sich im Land bewegen, wird auch jetzt nicht unbedingt gestoppt. Die Taliban werben ja dafür, dass sie international anerkannt werden. Gerade in diesen Tagen versuchen sie, ein positives Gesicht zu zeigen. Wenn man am Flughafen ankommt, gibt es da auch weibliche Bedienstete, die Pässe checken. Man darf das allerdings nicht interpretieren als ein Zeichen einer freien Gesellschaft. Das ist Afghanistan sicher nicht.
Ja, noch dazu leidet das Land ja unter Naturkatastrophen, Ernteausfällen, Arbeitslosigkeit. Jedes 10. Kind in Afghanistan ist mangelernährt. Heißt, der Hunger hat zu Schäden geführt, die ein Leben lang bestehen bleiben.
Mhm. Shagufa Abdul kommt ursprünglich aus Afghanistan. Sie ist in Stuttgart aufgewachsen und kämpft jetzt zusammen mit der Organisation Save the Children genau darum, dass es Kindern in Afghanistan besser geht. Der WDR hat sie direkt in Kabul erreicht und gefragt, wie sie die Situation dort gerade vor Ort erlebt.
Es kommen so viele Krisen aufeinander hinzu. Armut, Hunger, fehlende Arbeit.
Kurzarbeit, schwache Wirtschaft, dann haben wir noch Naturkatastrophen. Und dann haben wir auch noch die ganzen Afghanen und Afghaninnen, die aus den Nachbarländern zurückkommen, in Gemeinden, die so oder so schon stark unter Druck stehen. Und das kommt natürlich dann alles bei den Kindern an. Das ist wirklich so ein Teufelskreis, vor allem für Kinder. Und es ist so schwer für Familien, aus so einem Kreis rauszubrechen. Und genau deswegen arbeiten wir bei Save the Children auch ganz eng mit ihnen zusammen und unterstützen Kinder und Familien. Ja. Mit Gesundheitsprogrammen und Ernährungsprogrammen und Bildung und sauberem Wasser, um einfach ihnen zu helfen, aus diesem Kreis rauszukommen.
Wie schwierig ist es, in dieser Situation zu helfen, da kommen wir gleich noch zu. Und das ist ganz toll, dass Sie und andere Hilfsorganisationen das machen. Aber wenn wir nochmal einen Schritt zurückgehen, die Taliban wären ja eigentlich in der Verantwortung als Machthaber die letzten 5 Jahre. Was machen die denn eigentlich?
Ja, das Problem ist, dass die Taliban unterstützen uns nicht. Wir arbeiten mit Regierungen, wir arbeiten mit den Behörden wirklich eng zusammen, um sicherzustellen, dass diese Hilfe, die wir anbieten, auch wirklich sicher bei den Kindern und Familien ankommt. Wir bleiben immer mit Behörden in Verbindung, um sicherzustellen, dass wir Genehmigungen haben oder die Bewegungsfreiheit haben, dass unsere Teams wirklich die Weiterführung von Gesundheits- und Ernährungsprogrammen auch also weiterführen können. Mhm. Ohne diese Zusammenarbeit könnten viele unserer Programme gar nicht stattfinden.
Ja. Jetzt hatten Sie es ja gerade schon angesprochen, dass die Finanzierung der humanitären Hilfe für Afghanistan enorm gesunken ist, um mehr als 2/3 seit der Machtübernahme der Taliban. Also statt 1,5 Milliarden sind es knapp nur noch 500 Millionen für Hilfe fürs Land. Eben auch wegen der radikal-islamischen Taliban. Man befürchtet eben unter anderem, dass die Hilfsgelder und Güter nicht da ankommen, wo sie sollen. Wie schwer ist es in dieser Situation, auch mit immer weniger Geld überhaupt organisieren zu können, dass Hilfe stattfindet?
Für uns ist es natürlich konkret, was bedeutet es für uns in Save the Children? Wir müssen wirklich entscheiden, welche Kliniken wir weiter unterstützen, wie oft wir zum Beispiel mobile Gesundheitsteams in bergige oder abgelegene Orte hinschicken können. Wenn wir jetzt das verlieren, was wir so lange aufgebaut haben, dann steht wirklich immer die Frage, wer am Ende leidet dann unter diesen ganzen Entscheidungen? Am Ende des Tages ist es dann die Mutter, die mit dem kranken Kind zu einem Krankenhaus läuft und vor dem Krankenhaus ist und das Krankenhaus ist geschlossen. Am Ende ist es das Kind, das vor der Schule steht und nicht weiterlernen kann, weil es einfach keine Hilfskräfte gibt. Und das sind dann wirklich Sachen, wo wir sagen, die Hilfsverkürzungen, die treffen immer nur auf die Kinder, die treffen immer nur auf die Mütter, auf Familien. Ja, das ist dann... für manche Kinder würden so einer Situation einfach die Hilfe nicht mehr erreicht werden sonst.
Verstehen Sie denn die Argumentation der westlichen Nationen zu sagen, wir stellen große Teile der Zahlungen ein, weil wir eben Sorge haben, dass es bei den Taliban am Ende landet? Oder halten Sie das für Quatsch?
Internationale humanitäre Organisationen, die hier im Land arbeiten, die haben schon sehr starke Systeme aufgebaut, zum Beispiel hier bei Save the Children. Wir unterstützen Familien und Kinder direkt mit Kliniken, mit Ernährungsprogrammen, mit Bildung, mit Bargeldhilfe. Wir haben Systeme, wir haben Monitoring. Das ist nicht so, dass man einfach mal sagen kann, ja, das Geld geht an die Taliban. Okay. Das geht nicht an die Taliban. Wir haben so viele Mitarbeiter, die hier arbeiten. Wir haben Strukturen. Deshalb müssen wir auch immer sehr genau kontrollieren, wie die Hilfe eingesetzt wird. Aber wir dürfen am Ende des Tages natürlich nicht sagen, ja, wir dürfen die Kinder eben nicht dafür bezahlen, wie die Politiker Entscheidungen treffen.
Schauen wir neben den Kindern jetzt noch konkreter auf die Situation der Frauen im Land, Pascal.
Ja, wie schon gehört, afghanische Frauen, die sind praktisch ihrer Grundrechte beraubt worden vom Taliban-Regime. Sie dürfen zum Beispiel nicht in Universitäten, nicht in Fitnessstudios, nicht allein zum Arzt, nicht allein in den Urlaub. Also da gibt es noch ganz viele Beispiele. Viele Frauen müssen auch betteln, obwohl sie ja eigentlich gar nicht allein draußen sein dürften, sondern nur in Begleitung und von Kopf bis Fuß verhüllt. Ganz Afghanistan sei ein Gefängnis für Frauen, sagt deshalb eine Betroffene. Ja, und unsere Korrespondentin Lena Bodewein hat deshalb mit afghanischen Frauen gesprochen und berichtet jetzt für uns, wie sie die Taliban-Herrschaft am eigenen Leib spüren.
Was Sie als den 15. August bezeichnen, den Tag des Sieges, war der Tag, an dem die Hoffnungen zerstört wurden, die Stimme der Freiheit verstummte und Afghanistan in die dunkelste Ära stürzte. Bahar war studierte Juristin. Sie hat für das Bildungsministerium gearbeitet. Ihre Stelle hat sie verloren, weil sie eine Frau ist und Frauen nicht arbeiten dürfen. Sie wagte es, dagegen zu demonstrieren. Wegen meines Protestes und meiner Aktivitäten wurde mein Mann auch entlassen. Seit fast 3 Jahren sind wir beide arbeitslos. Arbeitslosigkeit, Arbeitsverbot, Frauen wie Männer leiden darunter, erzählt diese Afghanin, die anonym bleiben will. All diese Veränderungen belasten uns sehr. Ich mache mir Sorgen, auch um meine Tochter, denn sie kann nichts lernen. Und ihr Vater ist arbeitslos. Das macht Männer wie Frauen große Probleme und führt zu Depressionen. Vielköpfige Familien wollen versorgt werden. Mit Glück hat noch ein Mitglied eine Stelle. Manche Frauen dürfen bei internationalen Hilfsorganisationen arbeiten, wie diese Afghanin. Auch ihr Name soll aus Sicherheitsgründen unbekannt bleiben. Ich lebe in einer großen Familie. Ich bin die einzige Person, die meine Familie finanziell unterstützt. Eigentlich schätze ich mich glücklich, weil ich immer noch Arbeit habe. Vor 5 Jahren besuchten die Mädchen in meiner Familie noch die Schule oder die Universität. Sie hatten viele Träume und Hoffnungen für ihre Zukunft. Die sind für die Hälfte der Bevölkerung Afghanistans verloren gegangen. Nach der 6. Klasse darf kein Mädchen mehr zur Schule gehen. Manche lernen heimlich weiter, aber auch die mentalen Herausforderungen sind groß. Nur im Haus zu bleiben, in Unfreiheit zu leben, Gruppenhaft nennen es manche. Die Folgen des Bildungsverbots für Frauen betreffen die ganze Gesellschaft. In den vergangenen 5 Jahren konnten viele Mädchen in Afghanistan ihre Ausbildung nicht fortsetzen. Dadurch gibt es bereits weniger Ärztinnen. Wenn diese Entwicklung anhält, fürchte ich, dass wir in einigen Jahren nicht mehr genügend Ärztinnen im Land haben werden. Das wird das Leben für Frauen und Mädchen, die medizinische Versorgung durch Ärztinnen benötigen, erheblich erschweren. Die Hilfsorganisationen, die noch im Land sind, mussten viele Gesundheitseinrichtungen schließen. Die internationalen Hilfen sind drastisch zurückgegangen. Die langsam ins Land kommenden Touristen, auch lokale Ladenbetreiber und Hoteliers, sind angetan davon, wie groß die Sicherheit auf den Straßen jetzt ist. Denn bewaffnete Taliban sind allgegenwärtig. Doch für Frauen ist Sicherheit nicht nur eine Frage der Überwachung. Ich habe keine innere Ruhe mehr wie noch vor 5 Jahren. Wenn ich ins Büro gehe, mache ich mir oft Sorgen, weil ich nicht weiß, was passieren kann. Es sind immer Stress und Angst im Spiel. Und ich fühle mich psychisch nicht sicher. Nicht die Hoffnung zu verlieren, das wird für Frauen in Afghanistan immer schwerer.
Anderes Thema, der Iran-Krieg. Ein Frieden ist immer noch nicht absehbar. Jetzt gibt es eine neue Drohung von US-Präsident Trump. Wie sieht die denn aus?
Er wolle die Meerenge von Hormus zu US-Territorium erklären. So hat es Trump bei einem Wahlkampfauftritt gesagt, ohne das Ganze aber genauer auszuführen. Und jetzt ist es ja auch so, dass solche Annexionsdrohungen eigentlich nichts Neues bei Trump sind. Siehe zum Beispiel Venezuela, Kuba oder Grönland. Und Iran hat auch wie erwartet die Ansprüche schon deutlich zurückgewiesen. Wir haben deshalb unseren Korrespondenten Samuel Yakish in Washington gefragt, wie ist das Ganze jetzt zu bewerten?
Naja, der Globus im Oval Office muss ja schon ziemlich abgegriffen sein, so oft wie der US-Präsident mit der Erweiterung des Staatsgebietes droht. Los ging das Ganze ja gleich mit dem Golf von Mexiko, den Trump zu Beginn seiner Amtszeit zum Golf von Amerika erklärt hat. Das Nachbarland Kanada sollte 51. Bundesstaat der USA werden, der Gazastreifen von den USA übernommen werden, der Panama-Kanal sollte zurückgegeben werden. Dann hat Trump immer wieder Grönland ins Spiel gebracht, mal wollte er es kaufen, mal militärisch besetzen. Auch Venezuela wollte er schon annektieren. Dort ist dann ja tatsächlich US-Militär eingeflogen, um den Staatschef gefangen zu nehmen. Das Ziel dieser Rhetorik ist immer diplomatischer Druck. Mal geht es um Zollpolitik, sehr häufig um Rohstoffe oder eben wie im Fall der Straße von Hormus um Handelswege, die für den Welthandel sehr wichtig sind. Und auch wenn keine dieser Annexionen jemals stattgefunden hat, wäre es falsch zu sagen, das ist alles nur heiße Luft, weil der Druck, der daraus entsteht, der ist ja trotzdem real, der hat Konsequenzen, mal in der Zollpolitik, mal in der Diplomatie oder auch an der Börse, das ist jeweils einkalkuliert.
Jetzt ist es ja so, der Krieg ist in einer Phase der Waffenruhe, es laufen Verhandlungen. Wir haben deshalb Samuel Jakisch weitergefragt, wie ist der Stand der Dinge?
Die stehen ehrlicherweise in einer Sackgasse. Beide Kriegsparteien spielen ja auf Zeit. Die USA blockieren die Häfen des Iran, schnüren damit die wichtige Einkommensquelle für die iranische Wirtschaft ab, natürlich das Öl. Dazu kommt die andauernde Drohgebärde der massiven Truppenpräsenz des US-Militärs in der Region. Der Iran blockiert faktisch die Straße von Hormus, in dem sich kein Schiff sicher sein kann, nicht im Golf von Oman oder im Persischen Golf von der iranischen Küste aus beschossen zu werden. Diese sehr berechtigte Furcht sorgt dafür, dass sich kaum jemand hindurch traut. Und der Iran geht davon aus, dass er diese Situation länger durchhalten kann als die US-Regierung, die ja stark unter Druck steht, je länger dieser Kriegseinsatz dauert. Diese Woche gab es viel Aufmerksamkeit für Beschwerden an Bord von US-Kampfschiffen. Die Versorgung sei schlecht, die Moral unter den Männern und Frauen an Bord entsprechend mies. So etwas ist politisches Gift im Wahlkampf um das Parlament hier in Washington. Diesem Druck versucht Trump etwas entgegenzusetzen. In diesem Zusammenhang verstehe ich auch die Ankündigung, die Straße von Hormus nach dem Krieg zu annektieren. Trump versucht einfach rhetorisch wieder in die Offensive zu kommen.
Und die letzte Frage, die wir gestellt haben, wie könnte denn eine diplomatische Lösung zwischen den USA und Iran überhaupt aussehen? Was zeichnet sich da ab?
Na, im Grunde haben die USA seit der Islamischen Revolution ja immer dasselbe Abkommen mit Iran getroffen. Strategische Zugeständnisse aus Teheran gegen wirtschaftliche aus Washington. Dieses Muster wird auch diesmal angestrebt. Die USA wollen, dass Iran sein Atomprogramm aufgibt, zumindest kein Uran für nukleare Waffen anreichert. Außerdem soll Iran sein konventionelles Raketenarsenal verkleinern und nicht länger die Hisbollah im Libanon oder die Hamas in Gaza unterstützen. Die Straße von Hormus soll sowieso freigegeben werden und ein paar Reformen und Menschenrechte zum Wohl der iranischen Bevölkerung wären auch nicht verkehrt. Der Iran verlangt von den USA vor allem Geld, also das Auftauen von eingefrorenem Vermögen, Erleichterung von Handelssanktionen und natürlich den Komplettabzug des US-Militärs aus der Gegend. Diplomatisch ist das im Prinzip fertig ausgehandelt, aber solange eben mindestens einer von beiden glaubt, durch Standfestigkeit und Härte noch einen besseren Deal zu bekommen, solange kommt es zu keiner Einigung, sondern bleibt es bei dieser Pattsituation.
Und das war Machtfragen, das sicherheitspolitische Update. Ich bin Astrid Fietz und bei mir im Studio war Pascal Küpper aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank für euer Interesse.